Wir wollen zusammen danken. Wir wollen dir danken, lieber Vater im Himmel, für das Wort des Kreuzes. Wir wollen dir danken für diese Botschaft von deiner Liebe, Vater, dass du ihn, deinen teuren, geliebten Sohn, diesen Weg hast gehen lassen. Wir stehen gebeugt vor dir, dass es dir wohlgefallen hat, deinen Knecht, deinen Heiligen, also leiden zu lassen. Wir möchten danken, Vater, für das Heil, das uns geworden ist. Das Heil, das geworden ist für deine ganze Welt. Wir möchten danken, Vater, wenn wir auch in dieser Abendstunde davon hören dürfen. Segne unseren teuren Bruder, gib ihm Gnade und Freudigkeit. Segne uns alle, gib uns Ohren und Herzen von dir angerührt, dass wir dein Wort in uns aufnehmen und dass wir erleben und erfahren dürfen, dass dein Wort eine Gotteskraft ist. Amen.
Amen.
Der Liederdichter des soeben gesungenen Liedes, Karl Gerock, war nun wirklich ein Weltreisender gewesen, der alle Erdteile besucht hat. Und deshalb schrieb er aus tiefer eigener Erfahrung dieses Lied. Ich habe gelegentlich in der Baptistengemeinde in Korbach gedient. Und jedes Mal, wenn ich dorthin gekommen bin, bin ich an einem Jugendraum vorbeigekommen, an einem Nebenraum der Gemeinde und fand dort eine Plakette. Wir leben ja im Zeitalter der Plaketten. Der eine hat auf seinem Auto kleben, ich glaube an Jesus, der andere, ich glaube an Buddha, der dritte, ich glaube an Mohammed und was es da so alles gibt. Man will heute seine Gesinnung kundtun mit Plaketten. Und dort war auch eine Plakette. Holz ist wunderbar. Offensichtlich hat irgendein Schreinermeister oder ein begabter Hobbykünstler das dort zurückgelassen. Und über dieses Thema möchte ich heute Abend sprechen. Aber erschreckt nicht. Am Ende werden wir auch sagen, Holz ist wunderbar. Wir sprechen vom Kreuz des Herrn Jesus. Und dieses Kreuz ist in unserer Zeit und in der Geschichte der Christenheit zu einem Ehrenzeichen geworden. Man findet es an der Kanzel über dem Altar. Man hängt es sich um den Hals, wenn man es einmal bekommen hat, ein besonders schönes Kreuz. Und es gibt ähnliche Dinge, wo das Kreuz als Ehrenzeichen verwendet wird. Das hat uns ganz und gar die Tatsache verstellt, dass das Kreuz Jesu ja eigentlich ein Fluchzeichen war. Verflucht ist, der am Holze hängt, der am Pfahl hängt, am Baum. Denn das Holz im Hebräischen ist der Baum. So dass wir, wenn wir von dem Gekreuzigten reden und es mit den Ohren eines Juden hören, eigentlich als von dem Gehängten sprechen müssen, in dem das Heil ist. Und das allerdings ist eine Torheit für jeden weisheitssuchenden Griechen und ein Anstoß, ein Skandalon, für jeden Juden. Der Gekreuzigte, der an den Baum geschlagene, gehängte Messias und in ihm die Erlösung. Was für eine Lästerung, muss da der orthodoxe, glaubende Jude denken. Und deshalb spricht ja auch die Apostelgeschichte immer wieder davon, dass er, der Herr Jesus, der Messias, ans Holz gehängt worden ist. und vom Holze wieder herabgenommen worden ist. Vom Baum, vom Holz. Und wir singen deshalb auch richtig, O Lamm Gottes, unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Galater 3, Vers 13 möchte ich hier erwähnen. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er selbst ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und da müssen wir zunächst einmal sagen, das Holz ist ja ein Bild des Menschentums, dass Christus selbst in seiner eigenen Person als der zweite Adam und als der Weltvollender das grüne Holz Gottes ist. Das heißt, das Holz, das noch im vollen Lebenssaft steht. Ein lebendiges Holz. Ein gesunder Baum. Ein Baum, der grün treibt, der üppig blüht und gedeiht und in Saft und Kraft steht. Lukas 23, Vers 31. Dort hat der Herr Jesus zu den ihn beweinenden Töchtern Jerusalems Folgendes gesagt. Töchter Jerusalems, weinet nicht über mich, weinet über euch. Denn siehe, Tage kommen, da wird Schreckliches geschehen an der Stadt Jerusalem. Denn wenn man dieses tut am grünen Holze, was wird an dem dürren geschehen? Das grüne Holz ist er selbst. Jesus, der Messias, der letzte Adam, der Menschensohn in der Geistesfülle Gottes, der Königspriester Gottes. Grünes Holz, der Lebensbaum. Und das dürre Holz, das ist der gefallene Adam. Und so ist es ja dann auch im Jahre 70 gekommen, als dann der ganze Wald Jerusalems von den Römern abgeholzt worden ist und wie rings um die Stadt Jerusalem alle Überläufer und alle Gefangenen der Juden an die Bäume angenagelt worden sind. Josephus berichtet uns, es waren 5000 Kreuze rings um Jerusalem an manchem Tag. Das hat der Herr Jesus hier zuvor geschaut. Das dürre Holz, der gefallene Adam, nicht mehr stehend in der Kraft und Vollmacht Gottes, nicht mehr im vollen Leben Gottes stehend, nicht mehr erfüllt mit der Fülle des Heiligen Geistes. Tod in Sünden und Übertretungen, da hilft auch keine Reparatur mehr. Eigentlich steht in Epheser 2 ein Leichnam in Sünden und Übertretungen, ein Toter. Und an diesem Toten kann man allerlei Verschönerungen machen, man kann ihn schminken, man kann ihn herrichten, damit er bei der letzten Aufbahrung einigermaßen anzuschauen ist. Aber er ist und bleibt ein Leichnam, alle Reparaturen helfen nicht. Tod in Sünden und Übertretungen, ein dürres Holz. Denken wir doch an das Waldsterben in unserer Zeit, das hervorgerufen wird durch eine vergiftete Atmosphäre. Erzeugt von unseren Industrien, erzeugt von unserer Hausheizung, aber auch erzeugt von der Millionenkarawane der Autos, die sich auch jetzt zu Pfingsten wieder in Bewegung setzt. Ich kannte einen Bruder, der hat gesagt an einem Samstag, ach, ich will jetzt einfach mal nach Salzburg fahren. Vom Sauerland nach Salzburg, dort ein paar Leute besuchen und am nächsten Tag wieder zurück. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Wälder sterben. Und wir kennen ja vielleicht solche Bilder vom Böhmerwald oder vom Erzgebirge, wo die letzten Gerippe der Bäume stehen und ihre Äste wie Finger anklagend in den Himmel heben. Dürres Holz, erstorbene Bäume, anders als der Herr Jesus, der das grüne Holz Gottes, der grüne Lebensbaum Gottes war. und die vergiftete Atmosphäre, da denken wir daran, dass die, die in Epheser 2 als tot in Sünden und Übertretungen bezeichnet werden, gleichzeitig Söhne des Ungehorsams genannt werden, in denen der Fürst dieser Welt und der Gott dieser Weltzeit, der sein Vollmachtsgebiet in der Luft hat, wirksam ist in ihnen, den Söhnen des Ungehorsams. Auch hier haben wir, wenn wir so wollen, eine vergiftete Atmosphäre, bis in die Stratosphäre hinein. Und Stratosphäre heißt zu Deutsch die Sphäre des Heerlagers, nicht des Heerlagers Gottes, sondern der Fürstentümer und Gewaltigen, der Bosheit des Satans und all sein Heer. Und so ist es schon eine tiefe Wahrheit, wenn Judas 12 Folgendes von den Gottlosen sagt: Sie seien spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, ja sogar entwurzelt. Zweimal erstorben, einmal kollektiv im Fall des ersten Adam durch das, was wir Erbsünde nennen, und dann noch einmal individuell durch die eigene Sünde, durch die eigenen Sünden und Übertretungen. Tod in Sünden und Übertretungen, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben und entwurzelt. Dürres Holz, wenn das geschieht am grünen Holze, was wird an dem dürren Holz geschehen? Nun wollen wir von diesen beiden Hölzern, von diesen beiden Bäumen etwas hören aus dem Buche der Genesis, aus dem Buche des Werdens, wo wir alle biblischen Grundgedanken fundamental niedergelegt finden. 1. Mose 2, zunächst einmal von Vers 7 bis 9. Und Jehova Gott bildete den Menschen, den Adam, Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und Jehova Gott pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten. Und er setzte dorthin den Adam, den Menschen, den er gebildet hatte. Und Jehova Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, im Zentrum des Gartens, der von den vier Strömen bewässert war. Und ich möchte einmal so sagen, wenn Adam von diesem Baum des Lebens gegessen hätte, dann hätte er als der Königpriester Gottes über diesem Planeten Erde sein Amt und seinen Auftrag in der Salbung des Heiligen Geistes erfüllen können. Und er hätte ewiglich gelebt in der Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen ja noch einmal am Ende der Bibel in Offenbarung 22 von diesem Baume des Lebens, der 12-mal im neuen Jerusalem des Jahres Frucht bringt und dessen Blätter dienen zur Therapie der dann noch unerlösten Nationen. Offenbarung 22. Der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Dann heißt es aber weiter: und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Vers 16 und 17. Und Jehova Gott gebot dem Menschen und sprach: von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen, auch von dem Baume des Lebens, so ist es hier gemeint. Aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Nun, da fragen schon die Kinder im Religionsunterricht, mich jedenfalls haben sie gefragt: ja, warum hat denn Gott dann diesen zweiten Baum, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wenn er so gefährlich war? überhaupt in seinen Garten, in sein heiliges Territorium, in seinen Brückenkopf auf dieser Erde gepflanzt. Und wir sind uns ja darüber im Klaren, dass Gott allein durch diese Tatsache der Polarität außerordentliche Konsequenzen nicht nur gesehen hat, sondern in seinem Sohne auf sich genommen hat. Denn er wusste ja, wie die Geschichte weitergehen würde, ausgehen würde. Aber das ist die königliche Freiheit seines eigenen Geistes, die er auch dem Menschen anerschaffen hat. Denn er wollte keine Roboter haben, die er programmiert und die nur nach seinem Programm automatisch ablaufen. Er hat dem Menschen das Ja anerschaffen und mit dem Ja, wenn dies auch immer nur ein vollwertiges Ja sein sollte, musste er ihm die Möglichkeit zum Nein anerschaffen. Die Polarität. Er hat das Licht erschaffen und mit der Erschaffung des Lichtes erschuf er durch die Abwesenheit des Lichtes zugleich die Finsternis. Allerdings möchte ich betonen, nur das Licht hat Realität, auch in der Physik. Finsternis ist nur Abwesenheit des Lichtes. Finsternis hat keine Realität. Es ist weder eine Energiestrahlung noch eine Korpuskularstrahlung, wie das Licht. Aber beides wird erschaffen. Und diese Scheidungen Gottes bringen Entscheidungen mit sich. Auch die beiden Bäume, wir sehen, dass Gott aus der Eins in die Zwei hineintritt. Der Gott, der glückselig in sich selbst war, hat den Sohn aus sich herausgestellt und mit dem Sohn eine ganze Welt erschaffen. Dieser Gott hat das Licht erschaffen, aber auch die Finsternis als Gegenpol des Lichtes und den Schatten, den der Körper wirft, der im Lichte steht. Je mehr er im Lichte steht, einen umso dunkleren, tieferen Schatten. Er hat aus dem Adam heraus den Gegenpol erschaffen, die Chava, die Eva, die Frau. Er hat auch die zwei Bäume erschaffen. Als wir kürzlich davon gesprochen haben, dass Abraham in der Frühe des Morgens, ehe er mit Isaak loszog zum Berge Moria, Holz spaltete, da wird in diesem Holzspalten etwas deutlich von dem Gott, der aus der Eins in die Zwei geht, in die Vielfalt, in die Polarität. Das ist automatisch mit der Tatsache der Schöpfung verbunden. Abraham spaltete früh am Morgenholz. Das wurde uns zu einem Bild für den lebendigen Gott, der früher am Weltenmorgen, noch vor Grundlegung der Welt, das Holz des Kreuzes für allen Schaden bereitgestellt hat, der aus der Polarität erwüchse. Und ich möchte nur noch eines hierzu sagen, weil wir es schon behandelt haben am ersten Abend. Wenn in dem Prediger dazu das Wort steht, wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden, dann ist das nicht nur ein Wort für jemanden, der zwei linke Hände hat und der beim Holzhacken nicht richtig zupacken kann und keine richtige Methode hat, sondern da ist vielleicht prophetisch an dieses Ereignis dessen gedacht, der am Morgen aller Welten Holz spaltete, der von der Eins in die Zwei ging, ja in die Entzweiung hineinging in Christo Jesu. Er hat sich dadurch gefährdet. In seinem Sohne Jesus Christus, der dann schließlich und endlich dieses Holz getragen hat und an den Baum, an das Holz angenagelt worden ist. Ich möchte das Wort aus Prediger 10 noch genauer lesen, Prediger 10, Vers 8 heißt es, wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen, wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wir werden dann noch auf Epheser 2 zu sprechen kommen, auf den, der die Zwischenwand der Umzäunung niedergerissen hat zwischen Juden und Heiden, als er am Kreuz gestorben ist. Den kann eine Schlange beißen. Er hat aber zugleich der Schlange das Haupt zertreten. Wer Steine bricht, kann sich daran verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. Und Vers 11, wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so hat der Beschwörer keinen Nutzen. Aber der lebendige Gott hat vor dem Zugriff der Schlange, des Urbösen, gleichsam die Beschwörung, das Gegengewicht geschaffen, in dem teuren Kaufpreis des Blutes Jesu. Zwei Bäume im Paradies. Der eine Baum, Etz Haraim, der Baum des Lebens, mit dem Zahlwert 233, ist ein wunderbares Vorbild für unseren Herrn Jesus Christus, dessen Repräsentant und Bild dieser Baum im Garten Eden lediglich war. Und deshalb steht im 233. Vers der Sprüche, höret Unterweisung und werdet weise. Verwerfet sie nicht, so spricht die Weisheit Gottes. Jesus Christus, der uns nach 1. Korinther 1, Vers 30 von Gott aus zur Weisheit geworden ist, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ich möchte das Wort ausführlich lesen in Sprüche 8, Vers 33. Von Vers 32 an, nun denn, ihr Söhne, höret auf mich. Glückselig sind, die meine Wege bewahren. Höret Unterweisung und werdet weise und verwerfet sie nicht. Glückselig der Mensch, der auf mich hört, indem er an meinen Türen wacht, Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich findet, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von Jehova. Denn die Blätter dieses wahren Lebensbaumes Jesus Christus sind nicht nur in der Heilszukunft künftiger Äonen Therapie für unerlöste Nationen, sondern sie bilden für uns die Therapie für unseren Geist, für unsere Seele. Heilung von diesem Lebensbaum, dem Christus her. Wer aber an mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Zahlwert 233 des Lebensbaums, 233. Vers der Sprüche. Und von Christus, dem Lebensbaum, dem grünen Holz, im Vollbesitz seiner Blätter, seiner Säfte, seiner Früchte, spricht die Heilige Schrift an einigen Stellen. Ich möchte nur zwei nennen. Einmal Psalm 1. Wo von dem glückseligen Manne die Rede ist, der letzten Endes der Christus ist, der letzte Adam, der Königspriester Gottes im Vollbesitz des Heiligen Geistes. Natürlich auch alle, die auf seinem Wege wandeln. Und von ihm heißt es, von diesem glückseligen Manne, der nicht wandelt im Ratkreise der Gesetzlosen, in Vers 3, er ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, an den Wasserbächen des Heiligen Geistes, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt niemals verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Das kann man von uns nicht sagen. In der Septuaginta der griechischen Übersetzung, da steht sogar, alles, was er tut, wird glücklich zum Siege hinausgeführt. Das gilt von Christus, dem Lebensbaum, dem grünen Holz, dem glückseligen Manne. Alles, was er will, das tut er auch. Zum Beispiel, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und alles, was er tut, gelingt, auch wenn viele Frommen der Meinung sind, es werde misslingen am Ende der Zeiten. Der Sieg gehört nur einem, Jesus, dem Gekreuzigten, den an den Pfahl angenagelten und keinem sonst, auch nicht dem Satan. Oder glaubt ihr wirklich, dass der Satan am Ende als der Hohnlachende dasteht mit 89% aller Geschöpfe auf seiner Seite in einem endlosen Verderben und der Christus müsste sich begnügen mit 1% oder 0,0001%? Und das nennen wir dann den Sieg von Golgatha? Ist das unser Glaube? Ganz gewiss nicht. Alles, was er tut, gelingt. Und dazu noch das Wort aus dem Propheten Jeremias. Jeremias 17, Vers 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, der auf Jehova vertraut und dessen Vertrauen Jehova ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Sommerhitze kommt. Und sein Laub ist grün und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Der Lebensbaum Jesus Christus. Und dann steht dieser andere Baum. Ezhadeat Tov Vara. Der Baum der Erkenntnis des absolut Guten und des absolut Bösen. Auch er hat den Zahlwert 233. Aber viermal 233. Und das ist nicht die Weisheit Gottes, sondern die kosmische Weisheit der Finsternis und der Schlange. Dort erscheint die Schlange, an diesem Baume, in der Versuchung der Eva und ihres Mannes Adam. Und nun möchte ich etwas sagen, und nun erschreckt bitte nicht. Als Christus angenagelt worden ist, um zu leiden als die Schlange am Pfahl, da wurde er, das grüne Holz Gottes und der Lebensbaum in der Fülle des Heiligen Geistes zum dürren Holz. Er wurde abgeschnitten von den Zuflüssen der Liebe Gottes, die er äonenlang genossen hatte, von den Zuflüssen seines Lichtes, von den Zuflüssen seines Geistes und Lebens und seiner Gerechtigkeit. Denn von ihm ist geschrieben, das Wort war auf den Vater hingewandt und es fand ein heiliger Wesensaustausch statt zwischen dem Vater und dem Sohn und Ströme der Liebe, des Lebens, des Lichtes und des Geistes gingen von diesen beiden hin und her in diesem Wesensaustausch vor Grundlegung der Welt. Und hier geschah etwas, was sechsmal im Alten Testament bezeichnet wird mit den Worten, ich bin abgeschnitten. Ich bin abgeschnitten. So spricht der Messias am Kreuz. Und deshalb das Wort, das wir bitte nicht umdeuten sollten. Mein Gott, warum hast du mich allein gelassen? Und das gilt nicht nur für die Stunden am Kreuz, sondern das gilt auch für die 3 Tage und 3 Nächte, die er im Tode war, wo der Tod ihn festzuhalten versuchte. Bis der Vater sich zu ihm bekannte und ihn um seiner Gerechtigkeit willen durch die Macht des Geistes auferweckte und ihn als Sohn bestätigte. Holz, dürres Holz. Er ist beides an diesem Pfahl, an diesem Baum des Kreuzes. Der Baum des Lebens, Leben spendend bis heute für alle, die sich an ihn wenden, aber er ist auch der Dürrebaum, der Baum der Erkenntnis des absolut Guten, aber auch des absolut Bösen, denn er wurde von Gott zur Sünde gemacht. Er wurde zum Fluch für uns an unserer Stelle. Er hat nicht nur die Sünde getragen, sondern er wurde von Gott behandelt, als wäre er die Schlange. Und wir werden noch darüber zu sprechen haben, was es denn bedeutet, dass er gelitten hat, als die Schlange am Pfahl. Und nun möchte ich noch mit Ihnen drei Stellen aus dem Worte Gottes beschauen, ein wenig blättern in diesem Bilderbuch Gottes, wodurch uns tiefste und heiligste Wahrheiten Gottes in lebendigen Bildern eingeprägt werden, sodass unser Geist sie behalten kann. Habe ein Bild, ein Musterbild gesunder Worte, sagt deshalb Paulus. Und ich möchte drei Stellen nehmen, wo von diesem grünen Holz die Rede ist, als seinem Bild für Jesus Christus und für sein Kreuz. Wir dürfen ja das Kreuz nicht nur als ein Gegenüber sehen, zum Meditieren, damit wir uns in der Leidensgeschichte versenken. Oder vielleicht, wenn wir die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach hören, sogar einen ästhetischen Genuss davon haben. Oder das Kreuz, mit dem wir uns theologisch beschäftigen, wie mit einem Gegenstand, der zu untersuchen sei. Sondern dieses Kreuz Christi ist der heilsgeschichtliche Weg der Gemeinde Jesu Christi auf Erden. Dieses Kreuz ist im Leben der Gemeinde eingeplant. Es gehört zu diesem Dasein, zu diesem Wesen der Gemeinde, des Leibes Christi und des heilsgeschichtlichen Weges dieser Gemeinde hinzu, unabdingbar. Und deshalb spricht Paulus von dem Mitgekreuzigtsein. Wir sind mit ihm Gestorbene, wir sind mit ihm gekreuzigt, wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Wir sind mit ihm auferstanden. Ja, wir sitzen mit ihm jetzt schon über allen Fürstentümern und Gewaltigen gleichsam in der Himmelswelt. Der Weg des Christus ist unser Weg. Es gibt Feinde des Kreuzes Christi, die auch Paulus weinend nennt. Aber das sind nicht Leute, die nicht gerne einmal eine Predigt über die Passionsgeschichte hören. Das sind nicht Leute, die gerne einmal Passionschoräle anhören, sondern das sind Leute, die die Existenz des Leidens im Wege der Gemeinde, die die Existenz des Kreuzes im heilsgeschichtlichen Weg der Gemeinde verneinen wollen. Feinde des Kreuzes Christi, die ihrem Bauche dienen, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande ist. Das alte und das neue Kreuz. Es gibt ein neues Kreuz, wo Christus den Menschen angenehm gemacht wird. Ein Kreuz, das ein Ehrenzeichen ist. Ein Kreuz, das zur Quelle guter christlicher Vergnügungen wird. Ein neues Kreuz, bei dem man alle Anstößigkeit hinwegräumt. Und dass das alte Kreuz, das Kreuz Jesu Christi, verleugnet. Und da macht man sonderlich jungen Christen, auch in Evangelisationen, falsche Versprechungen. Man spricht von einem Heilsweg ohne Kreuz, ohne Kampf. Kommt zu Jesus, dann werden alle eure Probleme gelöst. Dann wird euer Leben von vorn bis hinten samt und sonders glücklich. Dann wird Jesus euch happy machen. Ja, es ist so, mit Speck fängt man Mäuse. Nur dürfen wir uns nicht wundern, dass hier Illusionen aufgebaut werden, die dann später zerplatzen wie eine Seifenblase. Und dass sich dann diese Leute, die sich als Mischvolk in unseren Gemeinden bewegen, von Gott betrogen fühlen und nicht von dem Herrn Prediger oder von dem Evangelisten, der ihnen ein falsches Evangelium gepredigt hat, ein kreuzloses Evangelium. Hier werden falsche Grundlagen des Glaubens gelegt. Der Kampf ist unabdingbar mit dem Glauben verbunden. Und das Kreuz mit dem Leben der Gemeinde. Und nun möchte ich dazu lesen 2. Mose 15, 22 bis 25. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen aus in die Wüste Sur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und sie kamen nach Mara, zu Deutsch Bitterkeit. Bitterkeit des Leidens, der Anfechtung, der Drangsal, die bis hin zur Verbitterung führen kann, dazu, dass eine Wurzel der Bitterkeit in uns aufwachsen könnte, die nicht nur uns selbst, sondern auch andere verunreinigt. Und das Volk murrte wider Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Entschuldigung, ich habe einen Vers überschlagen. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Mara, Bitterkeit. Und das Volk murrte wider Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Und das ist die Gefahr, wenn wir in Leiden stehen, wenn wir angefochten sind bis aufs Blut, wenn wir Versuchungen zu ertragen haben, wenn wir meinen, dass Gott uns versucht, über Tragvermögen hinaus. So wie es Hiob einmal gesagt hat: Du hast meine Seele angefüllt mit Bitternis bis zum Übermaß. Und dann heißt es: Und er schrie zu Jehova, und Jehova wies ihm ein Holz, ein grünes Holz, und er warf es in das Wasser, und das Wasser wurde süß. Durch dieses grüne Holz, durch dieses Holz des Kreuzes, durch diese Anwesenheit des gekreuzigten Messias, des Hauptes seiner Gemeinde, dessen Glieder mit ihm gemeinsam hineingenommen sind in messianische Erziehungsleiden, wobei er die Sühneleiden allein getragen hat. Aber wir sind mitgekreuzigt mit ihm. Und wenn wir das einmal erkannt haben, die Heilsnotwendigkeit der Leiden und der Bitterkeit in unserem Leben, der Versuchungen und Belastungen und Nöte, wenn wir wissen, das ist der Weg Jesu, der uns verordnet ist, und es gibt keinen anderen Weg zum Ziel, nur dann wird für uns die Bitterkeit des Wassers von Mara durch die Anwesenheit des grünen Holzes süß. Epheser 3, Vers 10 steht das Wort, das in der Gegenwart durch die Gemeinde des lebendigen Gottes den Fürstentümern und Gewaltigen in der unsichtbaren Welt die buntfarbige Weisheit Gottes verkündigt werde. Aber, liebe Geschwister, nicht so, dass wir ihnen Lehrvorträge halten. Sie sind gar nicht bereit, unseren Vorträgen zuzuhören. Sondern das geschieht auf eine ganz andere Weise. Wie ist denn die Verkündigung der Weisheit Gottes im Leben unseres Herrn Jesus, im Leben unseres Hauptes vor sich gegangen? Als er am Kreuz hing, als die Fürstentümer dieses Äons, die Fürstentümer und Gewaltigen, gedacht haben, sie würden den Fürsten des Lebens für immer in den Tod versenken und versiegeln. Und als Gott die Weisen in ihrer List fing und gerade an der Stelle der allergrößten Ohnmacht, Niedrigkeit und Askese des Messias seinen Sieg errang und die Fürstentümer und Gewaltigen an eben diesem Kreuze entwaffnete und an den Pranger stellte. Dort geschah der große Sieg. Und Paulus sagt: Wenn dies die Fürstentümer und Gewaltigen gewusst hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nimmermehr gekreuzigt. Das ist Verkündigung der Weisheit. Und wenn es heißt, dass denen, die Gott lieben und die nach Vorsatz Gottes berufen sind, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, damit in ihnen das Bild des Erstgeborenen der Söhne ausgestaltet werde, dann glauben Sie doch bitte nicht, dass die finsteren Mächte uns diese Dinge unter der Erlaubnis und Billigung Gottes antun, damit in uns das Bild des Erstgeborenen der Söhne ausgestaltet werde, sondern damit wir zweifeln, voller Bitterkeit und Verbitterung werden und den Glauben über Bord werfen. Aber wenn es geschieht, dass wir die Schlachtopfer des Lobes darbringen, die Frucht der Lippen, die den Namen des Vaters segnen, dann verkündigen wir die Weisheit Gottes in der Gegenwart. Und weil es so viele Glieder sind, die das Kreuz im Leben der Gemeinde und in ihrem Leben anerkennen, kann eine buntfarbige Weisheit Gottes verkündigt werden für die Fürstentümer und Gewaltigen, die das sehen. Wir können tun, was wir wollen. Wir können diesen Gliedern am Leibe des Christus antun, was wir wollen. Es schlägt immer wieder zum Gegenteil aus. Dazu, dass das Gute in ihrem Leben herausgewirkt wird, das Bild des Erstgeborenen der Söhne. Und dass sie als Mitgekreuzigte mit erhoben werden zur Herrlichkeit, sitzend über allen Fürstentümern und Gewaltigen. Und dann verstehen wir, dass die nächste Station Elim ist, mit 12 Wasserquellen und 70 Palmbäumen. Elim zu Deutsch Witterstärke. Witterstärke, der leidende Witter, der Stärke und Vollmacht durch das Leiden gewinnt. Das ist der Weg. Der Weg zur Geistesfülle, auch dadurch, dass wir Dank sagen dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit und für alles. Und das ist vielleicht die Frucht des Geistes, die als letzte in uns reift. Ein zweites Bild aus dem Alten Testament. Ich will mich kurz fassen, aber meine Stunde ist noch nicht zu Ende. 2. Könige 6, Vers 6. Da steht ein feines Wort. Das würden wir für die Gegenwart allen unseren Bibelschulen wünschen. Heutzutage werden ja Bibelschulen geschlossen. Da wohnen Prophetenschüler mit Elisa zusammen, wir könnten sagen, in einer Prophetenschule. Und eines Tages kommen sie zu Elisa und sagen, Elisa, das klappt nicht mehr. Der Raum wird uns zu eng. Wir müssen anbauen. Und das ist ja immer so ein Problem, wenn eine Missionsschule oder eine Bibelschule anbauen soll. Weil so viele Schüler herzuströmen zu dem Propheten, wenn es nur solche Propheten heute noch gäbe auf unseren Bibelschulen, auch Lehrer und Hirten der Gemeinde und nicht nur Evangelisten, die die Gemeinde für die letzte Strecke in der Endzeit zubereiten und vorbereiten sollen, sodass immer mehr hinzuströmen und das gesagt werden muss, wir müssen anbauen, der Raum wird uns zu enge. Seid nicht eng in eurem Geiste, werdet doch einmal recht weit, sagt Paulus. Da sagt Elisa, geht an den Jordan, an den Todesstrom und fällt Bäume. Holt euch ein jeder einen Balken und dann werden wir den Ort herrichten, an dem wir dann in Zukunft uns versammeln und das Prophetentum in Israel lernen. Aber die Schüler sagen, nein, wir gehen nicht hin, wenn du nicht mit uns gehst. Obwohl Elisa ein alter Mann ist. Heute würden die Jungen sagen, ach, lass den mal da zurück, bei dem rieselt schon der Kalk, wir machen das besser als er, wir brauchen den gar nicht mehr. Aber komm mal mit, sagen sie, Elisa, wir brauchen dich. Und dann geht er hin und sie gehen an den Jordan und hauen Bäume mit ihren Äxten. Und da ist einer der Prophetenschüler, der hat ein Werkzeug, das ist besonders wertvoll. Wir leben ja hier in der ausgehenden Bronzezeit und er hat ein eisernes Beil, ein eisernes Werkzeug, das damals nur wenige zuzubereiten bestanden, verstanden, zum Beispiel die Philister. Er hat sich dieses Werkzeug geliehen. Und dieses eiserne Beil, diese eiserne Axt, ist also wesentlich härter und schärfer und aktionsbereiter als die Bronzeäxte, die die anderen haben. Und da erhebt auch er seine Axt und möchte einen Baum abschlagen. Und da geschieht etwas Fürchterliches mit diesem geliehenen Beil. Die Klinge fährt vom Stiel und fällt in hohem Bogen in den Todesstrom, in den Jordan hinein und versinkt dort im Wasser und im Schlamm des Jordan. Und da fängt der Schüler an zu schreien und sagt, mein Herr, und überdies war es geliehen. Was soll ich denn jetzt nur machen? Ein eisernes Werkzeug, ein wertvolles Werkzeug zur damaligen Zeit. Und der Mann Gottes sprach, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Holz ab, ein grünes Holz, und warf es hinein und machte das Eisen schwimmend. Er hätte ja auch tauchen können und hätte im Schlamm des Jordan mit der ganzen Prophetenschülerschar herumsuchen können. Das hat er nicht gemacht. Über dieses Wunder, über diesen Bericht lächeln die allermeisten, auch die allermeisten Theologen. Hier geschah offensichtlich ein Wunderwirken Gottes bis in die Molekularstruktur des Eisens hinein, sodass es geschah, dass was statistisch zu errechnen ist, als eine Möglichkeit, vielleicht 1 zu 1 Billion, dass dieses Eisen emporschwamm an die Oberfläche des Jordanwassers und wiedergegriffen werden konnte. Hudson Taylor, der große China-Missionar, hatte an der Wand seines Studierzimmers den Spruch hängen, ich glaube an den Gott, der Eisen schwimmen macht. Aber nun wollen wir etwas dazu sagen. Was ist denn in unserem Leben, im Leben der Gotteskinder, das geliehene Werkzeug? Hören wir Paulus. Ihr gehört nicht euch selbst. So wie ihr euren Leib einstmals zur Verfügung gestellt habt, als ein Instrumentarium der Ungerechtigkeit, zur Ungerechtigkeit, so sollt ihr jetzt euren Leib zur Verfügung stellen als ein Instrument der Gerechtigkeit zur Gerechtigkeit. Eisernes Werkzeug, ein scharfes Werkzeug, damit man Bäume fällen kann zum Ausbau der Behausung Gottes im Geiste. Und es gibt so manche Gotteskinder, die haben dieses ihr Werkzeug verloren. Dieses von Gott geliehene Instrumentarium, gefüllt mit Gnadengaben und Kräften des Heiligen Geistes, die dienen sollten in der Gemeinde Gottes. Man kann dann noch eine Weile weitermachen und kann mit dem Stiel der Axt auf die Bäume einhauen, aber man wird niemals damit Bäume fällen können. Das ist Leerlauf, das ist Schwindel, damit man in der Gemeinde der Heiligen vielleicht einige Monate oder einige Jahre nicht mehr auffällt. Verlust des Instrumentariums des Werkzeuges. Und da gibt es die Möglichkeit der Wiederbringung, die Möglichkeit einer neuen, größeren Gnade. Der alte Patriarch Jakob hat ja am Ende seines Lebens Josef, seinen verloren geglaubten Sohn, wiedergesehen. Und er hat gesagt, das ist genug. Noch lebt Josef, mein Sohn. Und dann sagen die Heiligen Schriften, und da lebte der Geist Jakobs wieder auf. das könnten auch wir erleben, das Wiederaufleben des Geistes, das Wiederbringen des Werkzeuges Gottes, das er uns gegeben hat durch den Heiligen Geist und worinnen unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollte, ein Werkzeug in der Hand des lebendigen Gottes. Wodurch kann diese Wiederbringung geschehen? Nur durch das grüne Holz im Todesstrom. Und das grüne Holz im Todesstrom, das ist der Pfahl, der Baum, das ist unser Herr Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Das letzte Wort, Hesekiel 37, 15 bis 20, spricht von der Wiederherstellung Israels, von der Errettung ganz Israels am Ende der Zeiten und von der Wiedervereinigung aller Stämme Israels, auch der scheinbar verlorenen Stämme Israels und Judas beim Beginn des Reiches des Messias. Hesekiel 37, Vers 15 bis 20. Und das Wort Jehovas geschah zu mir also, und du Menschensohn, nimm dir ein Holz und schreibe darauf. Er, Hesekiel, der Menschensohn, als Repräsentant des wahren Menschensohnes. Für Juda und für die Kinder Israels seine Genossen. Und nimm ein anderes Holz und schreibe darauf. Für Josef, Holz Ephraims und des ganzen Hauses Israel, seiner Genossen. Ephraim war ja der Führerstamm des Nordreiches, der abgefallenen 10 Stämme. Und bringe sie wieder zusammen, eines zum anderen, dir zu einem Holze, sodass sie geeint seien in deiner Hand. Und wenn die Kinder deines Volkes zu dir sprechen und sagen, willst du uns nicht kundtun, was diese dir bedeuten sollen, so rede zu ihnen, so spricht der Herr Jehova. Siehe, ich werde das Holz Josefs nehmen, welches in der Hand Ephraims ist, und die Stämme Israels seine Genossen. Und ich werde sie dazu tun, zu dem Holze Judas, und werde sie zu einem Holze machen, sodass sie eins seien in meiner Hand. Und die Hölzer, auf welche du geschrieben hast, sollen in deiner Hand sein, vor ihren Augen. Und das wird der Herr tun zu Beginn des messianischen Reiches. Wie er das machen wird, weiß ich nicht. Ich gebe nur eine Gedankenstütze. Man hat festgestellt, dass der Volksstamm der Basken daran erkennbar ist, dass er in seinem Blute ein Element hat, das kein anderer Volksstamm und keine andere Rasse auf Erden hat. So einfach kann Gott das zum Beispiel irgendwann einmal machen, wenn er die verlorenen Stämme Israels wieder herbeiholt, sodass dann wirklich in der Vereinigung Judas und Israels ganz Israel errettet wird. Geschrieben auf das eine Holz, durch das eine Holz, durch das grüne Holz bewirkt. Und das wird uns in der Vorschattung aufs Deutlichste und aufs Schönste gesagt, in jenem Worte aus Epheser 2, Vers 14 bis 18, das von den glaubenden Erstlingen aus Juda, aus Israel und aus den Völkern spricht, die alle zur Gemeinde des Leibes Christi gehören, weil sie Träger des Heiligen Geistes sind. Epheser 2. Und da werden wir sehen, dass diese Einheit zwischen Juden und Heiden geschaffen worden ist am Kreuze Jesu, am Holze, am Lebensbaum, durch Jesus, der als der Gekreuzigte gelitten hat. Epheser 2, 14 bis 18. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, nämlich aus Juden und Heiden, eines gemacht und der abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, auf das er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte durch das Holz, durch das Kreuz. Nachdem er durch dasselbe die Feindschaft zwischen ihnen getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen, den Nationen, und Frieden den Nahen, den Juden Christen. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch ein und denselben Geist zu dem Vater. Eine wunderbare Vorausdarstellung endzeitlicher Ereignisse an den Erstlingen. Ich möchte schließen. Die Juden haben die Sitte, an dem Türbalken ihrer Haustüre eine Rolle anzunageln aus Metall, die Mesusa. Und in dieser Rolle ist ein Papierröllchen oder ein Lederröllchen und darauf steht: Shema Yisrael, höre Israel, Yahweh, dein Elohim, dein Gott, ist ein einzigartiger Yahweh. Der Herr, dein Gott, ist ein Herr, ist ein einzigartiger, wunderbarer Herr. Das können wir sagen von diesem Christus, von diesem Sohne Gottes, von diesem Gott und Heiligen Israels, der von jedem Juden mit diesem Bekenntnis durch die Mesusa hindurch mit einem Nagel an das Holz seiner Türe genagelt wird. Der eine, der gelitten hat, hangend an dem Holz. Und der Schlusspunkt am Ende des Satzes, 1. Petrus 2, 21 bis 25. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolget. Er tat keine Sünde, noch wurde Betrug in seinem Munde erfunden. Er, der gescholten wurde, schalt nicht wieder. Er litt, aber er drohte nicht, sondern er hat sich dem übergeben, der Recht richtet. Er selbst hat unsere Sünden an seinem Leibe auf das Holz getragen. Er, das grüne Holz Gottes, der zum dürren Holz geworden ist, als er abgeschnitten wurde von den Zuflüssen seines Vaters. Er hat unsere Sünden an seinem Leibe auf das Holz getragen, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden, denn ihr ginget alle in der Irre wie Schafe. Aber ihr seid jetzt heimgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Amen.